Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ganz herzlich willkommen zu unserer 18. Folge MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechner. Auch heute präsentieren wir Ihnen die Umsatzsteuer-News des letzten Monats und ich freue mich wiederum sehr, mit meinem Kollegen Andreas Erdbrügger die heutige Veranstaltung präsentieren zu dürfen. Guten Morgen, Herr Erdbrügger.
Guten Morgen, Herr Kurzberger.
Ja, Herr Erdbrügger ist Partner in unserem Berliner Büro und mein Name ist Jörg Kurzenberger. Ich bin assoziierter Partner hier in unserem Büro in Stuttgart. Ja, der EuGH war im letzten Monat sehr aktiv und vor diesem Hintergrund haben wir Ihnen zwei EuGH-Urteile heute mitgebracht und ein BfH-Urteil. Wir wollen starten mit dem EuGH-Urteil vom 28.10. des diesjährigen Jahres natürlich und zwar in der Rechtssache C-324/20. Das ist deshalb interessant, weil es ein deutsches Verfahren ist und es geht letztlich um den Zeitpunkt der Entstehung der Umsatzsteuer bei einer Ratenzahlung von Dienstleistungen. Das zweite Urteil ist nun dann ein BfH-Urteil vom 2.7. des Jahres 2021 in der Rechtssache 11R22/19. Dort wird es um den Widerruf einer Option zur Umsatzsteuerpflicht gehen. Und der dritte Punkt heute ist wiederum ein EuGH-Urteil vom 11.11. Rechtssache C-281/20. Dort geht es um den Vorsteuerabzug bei Reverse Charge Umsätzen. Gut, starten wir mit unserem ersten Punkt, EuGH vom 28.10.2021.
Ja, Herr Kurzenberger, das war ja ein deutsches Vorlageverfahren, die X-Beteiligungs GmbH. Und die deutschen Fälle sind ja immer besonders spannend hier für unsere Zuhörer. Und in dem Verfahren ging es ja um Sollversteuerung. Das ist ja immer so die berühmte Unterscheidung, Sollversteuerung ist Besteuerung und heißt ja im Grunde genommen Sollversteuerung, dass ich die Umsatzsteuer immer dann abführe, wenn ich eben die Leistung erbringe, nicht wenn sie bezahlt wird. Und das Gleiche gilt natürlich für die Vorsteuer. Und hier unsere X-Beteiligungs GmbH wollte anscheinend an diesem Grundsatz rütteln. Herr Kurzenberger, was ist da genau passiert?
Ja, vielen Dank, Herr Erdbrügger. Ist genauso, wie Sie sagen. Also bei der Sollversteuerung geht es ja um zwei Sphären. Einerseits um die Umsatzsteuer, um die Entstehung der Umsatzsteuer und zum anderen geht es um den Vorsteuerabzug, jeweils losgelöst von der Zahlung dem Grunde nach. Und hier bei unserem EuGH-Urteil ging es um die Ausgangsseite, also um die Frage der Entstehung der Umsatzsteuer. Konkret war der Fall relativ einfach. Die betroffene X GmbH hat den Verkauf eines Grundstücks durch die T GmbH vermittelt. Und die X GmbH hat für diese Vermittlungsleistung ein Entgelt von 1 Million Euro zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart. Das Entgelt von 1 Million Euro plus Umsatzsteuer sollte aber jetzt nicht auf einmal bezahlt werden, sondern in Raten. Konkret wurde vereinbart, dass die X GmbH über 5 Jahre jedes Jahr eben 200.000 Euro plus Umsatzsteuer erhält. Und zum jeweiligen Fälligkeitstag hat dann die X GmbH dem Kunden, also der T GmbH, eine Rechnung über 200.000 Euro plus Umsatzsteuer ausgestellt.
Ja, und wenn ich jetzt diesen Sollversteuerungsgedanken, den wir gerade hatten, zugrunde liege, das heißt, die Leistung ist eigentlich als Ausführen, also beziehungsweise am Steuer zum Zeitpunkt der Ausführung der Leistung, dann ist das Finanzamt doch hier in dem Fall höchstwahrscheinlich doch so herangegangen, dass es gesagt hat, wir gucken auf den Zeitpunkt, in dem die Vermittlungsleistung erbracht wurde, in dem sie vollendet wurde. Und da wird dann eben die Umsatzsteuer auf die 1 Million festgesetzt und also dann eben in Höhe von 190.000 gleich am Anfang erhoben. Und insofern musste doch diese X-Beteiligungs GmbH aus dem Vorlageverfahren noch wahrscheinlich in Vorleistung gehen, im Grunde genommen hier Umsatzsteuer abführen, die sie aber erst später von Ihrem Leistungsempfänger bekommen hat über diese Rechnungsstellung.
Ja, genau. Und das ist dieser kritische Vorfinanzierungseffekt, genauso wie Sie sagen, dass die Umsatzsteuer eben losgelöst vom Erhalt der Zahlung entsteht. Und diesen Vorfinanzierungseffekt, den wollte eben die X GmbH nicht akzeptieren. Ich sage jetzt einmal aus Sicht der Sollversteuerung erstaunlicherweise, hat das Finanzgericht der Klage dieser X GmbH auch stattgegeben und hat festgestellt, dass zunächst nur das vereinnahmte Entgelt, also ein Fünftel, nämlich 200.000 Euro, der Umsatzsteuer zu unterwerfen ist und dann in jedem weiteren Jahr, also wenn dann die nächste Abrechnung gestellt wird oder die nächste Zahlung erhalten wird, wieder ein Fünftel, also wieder 200.000 Euro der Umsatzsteuer zu unterwerfen ist. Und die Begründung oder die das Finanzgericht gefunden hat, die ist sehr erstaunlich, denn das Finanzgericht sagte, naja, diese zweiten vier Fünftel, also diese 800.000 Euro, die noch nicht bezahlt werden, die sollen ein Stück weit uneinbringlich sein. Also es soll sich hier um einen Fall des Paragraph 17 Absatz 2 USDG handeln. Das heißt, das Finanzgericht sagte, ja, das vereinbarte Entgelt ist zwar 1 Million Euro, aber im ersten Schritt müssen wir sofort mal eine Paragraph 17 USDG-Korrektur um vier Fünftel machen und dann bleibt halt ein Fünftel übrig und auf dieses ein Fünftel, diese 200.000 Euro, fällt dann die Umsatzsteuer an. Das Finanzgericht hat da auch eine Norm der Mehrwertsteuersystemrichtlinie genannt, den Artikel 90. Und nach der Auslegung des Finanzgerichts dient eben dieser Artikel 90 gerade dazu, diesen Vorfinanzierungseffekt zu vermeiden. Jetzt logischerweise, wie Sie es auch schon sagten, Herr Erdbrügger, das Finanzamt hat es natürlich nicht akzeptiert und Revision beim BFH eingelegt. Und der BFH stellt natürlich dar, ja, wir haben das Grundprinzip der Sollversteuerung, ist sich dann aber doch nicht ganz sicher, insbesondere deshalb, weil, das ist ja das Grundprinzip der Umsatzsteuer, der Steuerpflichtige ja nur ein Steuereinsammler für den Staat sein soll. Und wenn der jetzt hier Steuer einsammeln und abführen soll, die er aber noch gar nicht bekommen hat, dann könnte das ja kritisch oder unzulässig sein. Und das war sozusagen die Fragen, die dann letztlich zum EuGH kamen.
Ah ja, und das erinnert doch irgendwo so ein bisschen an diese EuGH-Entscheidung vor wenigen Jahren in Sachen Baumgartensports. Da wurde ja auch eine Vermittlungsleistung nach meiner Erinnerung erbracht und die wurde aber erst später bezahlt. Und das war wahrscheinlich irgendwo der Auslöser dieser Unsicherheit beim BFH. Kann man das so sagen?
Das kann man absolut so sagen. Der BFH rekurriert auch immer wieder auf diese Baumgarten-Sports-Rechtsprechung. Und vor dem Hintergrund kann man wahrscheinlich sagen, also dieses Baumgarten-Sports-Urteil des EuGH war ein Stück weit der Auslöser hier für diese Vorlage des BFH. Vielleicht Ihnen allen nochmal kurz in Erinnerung gerufen, um was ging es bei diesem Baumgarten-Sports? Also ich konnte mir das ganz gut merken, ist nämlich ein Fußballfall, kann man sagen. Da ging es um einen Spielervermittler, der einen Fußballprofi zu einem Bundesliga-Verein vermittelt hat. Und es wurde dort auch ein Entgelt vereinbart, das aber ein Stück weit bedingt war. Der erste Teil des Entgelts wurde sofort bezahlt, nachdem der Spieler bei dem neuen Verein unterschrieben hat. Und der zweite Teil dieses Vermittlungsentgelts sollte erst dann bezahlt werden, wenn der Spieler, ich glaube, nach 2 Jahren immer noch bei der Mannschaft war. Ja, also in der Bundesliga haben wir ja eine sehr hohe Fluktuation. Das heißt, es wurde ein Entgelt vereinbart. Der zweite Teil des Entgelts stand aber unter der Bedingung, dass der Spieler eben nach 2 Jahren immer noch dort ist. Und hier hat der EuGH entschieden, dass die Umsatzsteuer zunächst nur auf dieses erste Teilentgelt anfällt und dann bei Eintritt der Bedingungen, denn dann weiß man ja erst, ob diese Vermittlungsleistung komplett ausgeführt wurde, dann halt eben erst auf den zweiten Teil. Das heißt, im Baumgartenfall war ja schon ein Stück weit die Frage zu klären, wann und in welchem Umfang ist denn eine Vermittlungsleistung ausgeführt. Jetzt hier in unserem neuen EuGH-Fall, also Vermittlung eines Grundstücksverkaufs, da war das völlig klar. Das Grundstück wurde verkauft und dann war die Vermittlungsleistung erbracht und der Entgeltanspruch, der bestand dann vollumfänglich, aber halt nur zahlbar in Raten.
Okay, und dann war der jetzige Fall im Grunde genommen die Gelegenheit für den EuGH, diese Baumgarten-Sports-Rechtsprechung ja einzugrenzen bzw. abzugrenzen und hat das dann im Grunde genommen jetzt hier vorgenommen, richtig?
Richtig, ja, also im Baumgartenfall, da war der Artikel 64 Mehrwertsteuersystemrichtlinie sozusagen im Vordergrund und auf Basis dieses Artikels hat der EuGH jetzt auch den vorliegenden Fall geprüft. Im Artikel 64 heißt es, geben Dienstleistungen zu aufeinanderfolgenden Abrechnungen oder Zahlungen Anlass, dann gelten diese Dienstleistungen mit Ablauf des Zeitraums bewirkt, auf den sich diese Abrechnungen oder Zahlungen beziehen. Und beim Baumgarten-Sportfall, ja, da hat der EuGH eben entschieden, ja gut, da war ja die Erbringung der Leistung noch gar nicht sicher. Man hatte im Grunde genommen auch eine partielle Zahlung vereinbart und deshalb hat beim Baumgartensport der Artikel 64 Anwendung gefunden. Allerdings hier in dem Fall, also in unserem Fall, stellt der EuGH klar fest, dass dieser Artikel 64 nur Anwendung findet, wenn der Zeitpunkt der tatsächlichen Erbringung der Leistung nicht eindeutig ist, zum Beispiel bei Dauerleistung, bei Steuerberatungsleistung oder auch jetzt wie in dem Spielervermittlerfall. Jetzt hier in unserem Fall war es ja unstrittig, die Vermittlungsleistung war erbracht. Das heißt, es gab für den EuGH überhaupt gar keinen Grund, von diesem Grundsatz der Sollversteuerung, der in Artikel 63 Mehrwertsteuersystemrichtlinie definiert ist, abzuweichen. Deshalb hat quasi jetzt der EuGH hier entschieden, also eine Vermittlungsleistung, die auf Raten bezahlt wird, die aber schon abgeschlossen ist, ist kein Anwendungsfall von Artikel 64.
Okay, verstehe. Aber das Finanzgericht, hatten Sie ja eben geschildert, hat ja auch noch diesen Uneinbringlichkeitsgedanken. Also, denn das Problem für das Unternehmen ist ja, dass es die Umsatzsteuer ja vorfinanzieren müsste, wenn man das so anwendet. Und das Finanzgericht hatte doch hier eigentlich sich offen für gezeigt, dem Unternehmen, was ja hier besteuert wird, entgegenzukommen.
Genau, also der EuGH hat zunächst mal ganz klar nochmal diesen Artikel 64 geprüft und hat dann aber auch das Thema der Uneinbringlichkeit, das war die zweite Frage, eben behandelt. Aber da hat der EuGH das relativ knapp abgelehnt und sagte, nein, den Fall der Uneinbringlichkeit, das kann nur Fälle betreffen, wenn der Leistende eine bestehende Forderung hat, die aber wo unstrittig ist, dass er überhaupt das Entgelt erhält, also wenn die Zahlung im Grunde genommen ungewiss ist oder wenn die Forderung sozusagen schon total geplatzt ist. Das war hier jetzt in unserem Grundstücksvermittlungsfall überhaupt aber nicht der Fall, denn es war klar, der Vermittelnde, der bekommt eben diese 1 Million Euro, nur halt in Ratenzahlungen. Hier sagt der EuGH, also wenn das Entgelt überhaupt nicht strittig ist, sondern es geht nur um Ratenzahlungen, da sprechen wir nicht von einer Uneinbringlichkeit. Zusammenfassend kann man also sagen, der EuGH bestätigt ganz klar den Grundsatz der Sollversteuerung und legt dar, dass die Umsatzsteuer zwar im Ergebnis nur auf den Betrag anfallen soll, den der Leistende tatsächlich erhält, dass das aber immer so lang das vereinbarte Entgelt ist, bis eben klar ist, dass es nicht bekommt, also bis es uneinbringlich wird. Und Ratenzahlungen von Lieferungen oder Dienstleistungen, da steht ja gar nicht in Frage, dass er das gesamte Entgelt erhält. Und deshalb bleibt es hier jetzt bei Ratenzahlungen eben bei dieser ärgerlichen, aber muss man letztlich sagen, systemgerechten Vorfinanzierungsproblematik. Gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Fall, also BFH vom 2.7.2021, 11R22 aus 19. Hier geht es um den Widerruf der Option zur Umsatzsteuer bei Grundstücksverkäufen. Herr Erdbrücker, um was ging es denn konkret?
Ja, es ging um die Frage, bei Grundstücksveräußerung kann man ja zur Umsatzsteuer optieren. Das heißt, sie sind eigentlich umsatzsteuerfrei, aber die Beteiligten können es als umsatzsteuerpflichtig behandeln, was ja insbesondere dann interessant ist, wenn die Beteiligten eben auch vorsteuerabzugsberechtigt sind. Und in diesem Beschluss des BFH vom 2. Juli ging es um die Frage, ob ich von einer einmal erklärten Verzichtserklärung auf die Umsatzsteuerbefreiung, ob ich davon wieder zurückgehen kann, ob ich es mir anders überlegen kann und es am Ende doch eine umsatzsteuerfreie Grundstücksveräußerung sein soll und das im Grunde genommen nachträglich noch so ändern kann.
Also das heißt, jetzt geht es um den Widerruf oder die Rücknahme einer Option und wir hatten doch vor einigen Jahren schon mal eine Rechtsprechung, ich glaube, das war auch der 11. Senat, eben zur Initialfrage, bis wann kann ich denn eine Option ausüben?
Richtig, also der 11. Senat befasst sich nicht das erste Mal mit dem Thema Option zur Umsatzsteuer. Er hatte bereits im Jahr 2015 eine richtungsweisende Entscheidung zu dem Thema getroffen. Und zwar ging es darum, die Frage, ob man sich nachträglich noch für die Option zur Umsatzsteuer entscheiden kann, also der gegenteilige Fall. Und das sind ja Konstellationen, wo ich typischerweise ja im notariellen Kaufvertrag, das ist ja immer der Ort, wo ich die Option erklären muss bei Grundstücksveräußerungen, das ergibt sich aus § 9 Absatz 3 Satz 2. Ja, wenn ich das in diesem ursprünglichen notariellen Kaufvertrag nicht optiert habe, da hatte sich der BFH 2015 beschäftigt, Das kann ja mal vorkommen, wenn zum Beispiel Beteiligte irrig davon ausgehen, dass eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegt, die nicht steuerbar ist, oder wenn sie es schlicht vergessen haben. Also das kann ja auch mal vorkommen, wenn man vielleicht sehr eilig agiert oder nicht so gut beraten ist. Und dann fällt dem Beteiligten ein, oh, wir hätten doch lieber gerne zur Umsatzsteuer optiert. Und da hat der BfH damals eine sehr richtungsweisende Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, man kann sich nicht nachträglich nochmal umentscheiden. Das hat der BfH damals hergeleitet aus dieser Vorschrift des Paragraphen 9 Absatz 3 Satz 2, die eben sagt, die Option muss im notariellen Kaufvertrag erklärt werden. Und das hat der BfH damals gegenständlich verstanden. Das heißt, er hat nicht zugelassen, dass man auch durch einen notariellen Änderungsvertrag den ursprünglichen notariellen Kaufvertrag ändert. Also allein die Form reicht nicht, sondern das ist wirklich gegenständlich der ursprüngliche Vertrag, den man schon ja für die Optionsausübung benutzen muss. Und wenn man das nicht getan hat, ist es überhaupt nicht mehr möglich, nachträglich zu optieren. Man kann höchstens überlegen, ob man den Vertrag nochmal aufhebt, aber das ist sozusagen das Einzige, was da bleibt. Und die Finanzverwaltung ist dem auch beigetreten, hat 2017 ein BMF-Schreiben dazu veröffentlicht. Und ja, in der Praxis behilft man sich damit, also in den Fällen, wo man sich unsicher ist, bei der Geschäftsveräußerung im Ganzen zum Beispiel, behilft man sich eben mit einer vorsorglichen Optionserklärung, wobei man da natürlich genauer aufpassen muss, wie man es formuliert. Aber wenn man da sozusagen darauf achtet, dann kriegt man diese Situation natürlich bewerkstelligt, aber natürlich nicht die, wo man es einfach vergessen hat, ne? Also da ist man dann für immer im Nirvana gelandet. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man sorgfältig und dann auch von neutraler Seite gut beraten das Ganze angeht hier. Und der Fall, den wir hier haben, das ist aber genau der umgekehrte Fall. Das heißt, da haben wir es eigentlich, ja, in Anführungsstrichen erstmal richtig gemacht, haben im notariellen Kaufvertrag in dem ursprünglichen zur Umsatzsteuer optiert. Und jetzt überlegt sich einer der Beteiligten oder beide zusammen im Nachhinein, ah, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee mit der Option zur Umsatzsteuer, denn die löst ja dann eben auch eine entsprechende Umsatzsteuerpflicht aus und vielleicht ergibt sich eine Absichtsänderung oder was auch immer beim Erwerber, die dazu führt, dass das Ganze sich gar nicht mehr lohnt und man eigentlich davon wegkommen möchte. Und hier war natürlich aufgrund des früheren Urteils des BfH im Jahr 2015 befürchtet worden, ja, dass es eventuell hier eine Parallelität gibt. Ne? Wenn ich im ursprünglichen Kaufvertrag optiert habe, dann, dass ich dann auch nicht mehr davon wegkomme. Und diese Befürchtung war auch befeuert worden durch das BMF, das nämlich in dem Umsetzungsschreiben 2017 auch gesagt hat, also das ist hier analog anzuwenden. Also es gilt nicht nur für die Ausübung der Option, sondern auch der Widerruf der Option ist auch nicht mehr möglich, sondern man legt sich einmal für alle Zeiten fest mit dem notariellen Kaufvertrag. Das war im Grunde genommen hier der Punkt, den der BfH zu entscheiden hat.
Okay, also wie Sie sagen, sehr spannend, weil einerseits eine sehr strikte Auffassung des BfH gesetzlich getrieben, was denn die Option als solches angeht. Wie sieht es jetzt mit dem Widerruf aus, Herr Erdbrücke? Wie hat denn der BfH jetzt entschieden? Ist es auch so streng?
Nein, also der BfH hat sich klar abgegrenzt und hat ja zur Erleichterung der Beteiligten in der Quartalarpraxis entschieden, dass man die Option relativ frei widerrufen kann. Also das ist sozusagen, man ist eben nicht fest eingeloggt durch den notariellen Kaufvertrag, sondern man kann später herauskommen und das leitet der BfH aus dem Wortlaut des Paragraphen 9 Absatz 3 Satz 2 her. Das hat er ja damals auch schon für sehr maßgeblich gehalten und er sagt, dieser Wortlaut gibt im Grunde genommen nur her, dass ich eben die Option erklären muss im notariellen Kaufvertrag, aber er sagt, steht eben nichts dazu, dass ich das nicht widerrufen kann. Und insofern ist das hier sozusagen möglich. Und damit widerspricht der Bundesfinanzhof dann eben auch ausdrücklich dem BMF-Schreiben aus dem Jahr 2017, was es ausdrücklich anders gesehen hat und den Gleichklang hier vorgesehen hat. Und ja, der BfH sagt dazu auch, also wenn ich das so machen würde, wie die Finanzverwaltung sich das vorgestellt hat, dann würde ja faktisch das Widerrufsrecht ja völlig leer laufen. Also wenn ich mich im Grunde genommen im notariellen Kaufvertrag schon entscheiden muss für die Option und das aber auch später nicht mehr widerrufen könnte, wäre ja ein Widerruf der Option bei Grundstückskaufverträgen faktisch völlig ausgeschlossen. Und das kann eigentlich nicht sein.
Okay, klare Auffassung des BfH und ja, tatsächlich, so würde ich sagen, eine Erleichterung natürlich für Steuerpflichtigen, die in diese missliche Lage kommen. Gibt es jetzt aus diesem Urteil noch was weiteres zu beachten?
Ja, man muss natürlich überlegen, dieser Widerruf der Option ist natürlich nicht endlos lange möglich. Irgendwann ist Ende. Und dazu hat der BfH auch was Klarstellendes gesagt. Das überrascht nicht wirklich. Der BfH hat hier ja im Grunde an seiner bisherigen Rechtsprechung, also der 11. Senat hier jedenfalls festgehalten, wo er gesagt hat, so dieser Widerruf der Option ist wie bei anderen Fällen des Widerrufs der Option eben möglich bis zur Bestandskraft der Steuerfestsetzung in dem Verständnis, also bis eben der Vorbehalt der Nachprüfung ausläuft und aufgehoben wird. Das heißt also, man hat rund 4, 5, manchmal auch mehr Jahre Zeit, es sich anders zu entscheiden. Und das Entscheidende ist aber wieder hier, also das ist ja auch alles Trickkiste. Grundstückskaufverträge führen ja zu einer Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Das heißt, die Umsatzsteuer aufgrund der Option zahlt ja nicht der Verkäufer, sondern der Käufer. Das ergibt sich aus Paragraph 13b. Da sagt der BfH also, für die Bestandskraftsbetrachtung, also bis wann ich widerrufen kann, gucke ich nicht auf den Verkäufer, sondern auf den Erwerber. Und wenn ich das tue, so ist es jedenfalls die Auffassung des BfH, habe ich auch einen hinreichenden Schutz des Fiskus, dass er hier nicht am Ende leer ausgeht durch diesen Meinungswechsel der Beteiligten. Ja, also insofern kann man es zusammenfassen. Ja, die Option kann nach wie vor nur im notariellen Grundstückskaufvertrag erklärt werden. Der Widerruf der Option ist dagegen noch später möglich, aber eben nicht endlos lange, sondern eben bis zur Bestandskraft des Steuerbescheids des Erwerbers.
Vielen Dank.
Ja, Herr Kurzberger, kommen wir zu unserem dritten Thema. Der EuGH war ja, wie Sie eingangs erwähnten, sehr fleißig. Und ja, er hat sich auch mit dem Thema Vorsteuerabzug bei Reverse Charge Umsätzen, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, beschäftigt. Und ja, grundsätzlich ist das doch eigentlich in der Praxis doch relativ unkritisch. Man geht davon aus, man kriegt eine Eingangsleistung, für die man als Empfänger dann die Umsatzsteuer abführen muss. Und dann hat man gewisserweise automatisch den korrespondierenden Vorsteuerabzug in der gleichen Voranmeldung. Und ja, wenn das alles eigentlich so klar ist, wie man es in der Praxis so denkt, warum ist eigentlich so ein Fall beim EuGH gelandet?
Ja, das ist tatsächlich ein spannender, Stück weit auch kurioser Fall und ich muss Ihnen recht geben, also beim Lesen der Überschriften oder beim erstmaligen Durchflippen bin ich auch etwas erschrocken, denn da hätte man den EuGH so verstehen können, dass es für den Vorsteuerabzug bei Reverse Charge Umsätzen doch tatsächlich auch auf eine richtige Rechnung ankommt, die man dann von dem Leistenden erhält. Als ich es dann genauer gelesen habe, war ich dann doch ein bisschen dann entspannter, denn dem ist tatsächlich nicht so. Vielmehr ging es hier vorliegend ganz klar um einen Missbrauchsfall. Und deshalb war der Fall auch kurios, denn es war klar, dass der Kläger das beim EuGH, also diese leistungsempfangende spanische Gesellschaft Ferimed, dass die eben eine Leistung erhalten hat, die unter das Reverse-Charge-Verfahren fällt. Und dass deshalb auch Umsatzsteuer angefallen ist. Und wie Sie einleitend sagten, dürfte man dann eigentlich davon ausgehen in der Praxis, na gut, dann besteht dem Grunde nach, in der Höhe nach wissen wir es natürlich nicht, aber dem Grunde nach besteht dann auch sofort zeitgleich ein Vorsteuerabzug bei dieser Ferimed-Gesellschaft. Allerdings, und jetzt kommt der Clou, allerdings hat Ferimed als Leistungsempfänger diese eingekaufte Leistung im Wege des umsatzsteuerlichen Gutschriftsverfahrens abgerechnet. Und hat auf dieser Gutschrift, also auf der Abrechnung an sich selber, absichtlich einen falschen Leistenden draufgeschrieben. Der Hintergrund war wohl, dass der eigentlich Leistende wohl aus ertragsteuerlichen Gründen unerkannt, bleiben wollte.
Das wäre ganz interessant. Wobei das ja eigentlich eine ertragsteuerliche Komponente dann mit in die Sache reinbringt. Ich würde ja eigentlich als Umsatzsteuerrechtler denken, Neutralitätsprinzip. Es ändert ja nichts daran, dass diese Ferimed eine Leistung bekommen hat und darauf ja die Umsatzsteuer abführt und dann da eigentlich die Vorsteuer abziehen müsste.
Ja, also im Ergebnis ist es tatsächlich so, wie Sie sagen. Der EuGH hat auch bestätigt, es kommt für den Vorsteuerabzug eines Reverse-Charge-Umsatzes nicht auf eine Rechnung an. Das steht in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, steht auch im Umsatzsteuergesetz. Allerdings hat der EuGH auch den logischen Grundsatz bestätigt, dass ein Vorsteuerabzug nur besteht, wenn eine Leistung von einem Unternehmer ausgeführt wurde. Ja, also wenn eben eine Leistung nicht von einem Unternehmer ausgeführt wurde, gut, dann ist es ja technisch schon gar keine Leistung, aber dann besteht natürlich auch kein Vorsteuerabzug. Und wenn jetzt hier eine Rechnung im Raum ist, auf Basis derer das Finanzamt überhaupt nicht prüfen kann, ob diese materiellrechtliche Voraussetzung, Leistung durch einen Unternehmer erbracht wurde, ja gut, dann gibt halt eben kein Vorsteuerabzug, ja. Und zum anderen hat der EuGH auch etwas aus meiner Sicht Logisches bestätigt. Na gut, wenn der Leistungsempfänger weiß oder hätte wissen müssen, dass er in eine Umsatzsteuerhinterziehung einbezogen ist, also auch dann mag vielleicht der Vorsteuerabzug zu streichen sein. Also letztlich hat der EuGH jetzt hier aber gar nicht entschieden, sondern hat dem spanischen vorliegenden Gericht eben ein paar Hinweise gegeben. Aber die gehen natürlich schon in diese Richtung, die ich Ihnen jetzt gerade geschildert hatte. Ja. Spannend, und das ist das, was Sie einleitend auch sagten, finde ich an diesem Fall, dass wir ja auch in unserer Praxis ab und an mal mit der Versagung des Vorsteuerabzugs beim Mandanten konfrontiert werden. Und zwar, wenn zum Beispiel die Betriebsprüfung vorträgt, ja gut, das ist eine missbräuchliche Gestaltung, ja, und vor dem Hintergrund gibt es eben keinen Vorsteuerabzug. Und da möchte ich Ihnen, also unseren Mandanten, mal ans Herz legen, dieses Urteil zu lesen, denn hier hat der EuGH wirklich seitenweise ausgeführt, was denn unter umsatzsteuerlichen Missbrauch zu verstehen ist. Und das kann eben natürlich auch mal bei einem Reverse-Charge-Verfahren, bei einem Reverse-Charge-Umsatz der Fall sein, obwohl da eigentlich klar ist, da entsteht einerseits Umsatzsteuer, ja gut, dann soll es eigentlich auch einen Vorsteuerabzug geben. Aber muss man aufpassen, ja, also wenn wir da einen Missbrauch reinrutschen, bewusst oder hätte wissen können, ja, dann kann der Vorsteuerabzug auch mal flöten gehen. Also allein vor diesem Hintergrund lohnt sich das Urteil auch für unsere Beratungspraxis im Hinterkopf behalten, oder dass wir es im Hinterkopf behalten. Und aber der wichtigste Satz aus meiner Sicht, den der EuGH hier getroffen hat, und das ist eine Sache, die sollten wir uns immer merken und die sollte sich auch die Finanzverwaltung merken, denn der EuGH stellt ausdrücklich fest, eine Gestaltung oder ein Missbrauch allein aus ertragsteuerlichen Gründen, wie es wahrscheinlich ja hier der Fall war, das wirkt sich nicht auf die Umsatzsteuer aus. Ja? Also wenn jemand Ertragssteuer nicht abführen möchte, dann heißt es nicht zugleich, dass er keinen Vorsteuerabzug bekommt oder umgekehrt. Also das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Passage, die der EuGH hier nochmals definiert, wurde zwar schon mehrfach mal entschieden, aber jetzt hier ganz ausdrücklich. Also wenn ein Vorsteuerabzug aus umsatzsteuerlichen Gesichtspunkten oder ja, wenn aus missbräuchlichen Gesichtspunkten gestrichen werden soll, dann bedarf es eines umsatzsteuerlichen Missbrauchs und keines ertragsteuerlichen Missbrauchs. Also das finde ich eigentlich eine wichtige, ja, eine wichtige Aussage des EuGH hier nochmal. Und ich glaube, die werden wir das ein oder andere Mal jetzt in Zukunft sehr schön vorziehen können.
Ja,
Gut,
vielen
dann sind wir
Dank.
quasi. Ja,
Das
vielen
ist
Dank
sehr, sehr
dafür.
interessant. Also man kann nicht mehr laufen lassen, ne? Also das ist, glaube ich, auch klar. Man muss auch bei Reverse Charge genau hinschauen. Das ist, glaube ich, so auch die Erkenntnis, die man daraus gewinnt, ne?
Absolut, absolut, ja. Gut, das waren unsere Urteile, die wir Ihnen vorstellen wollten. Jetzt zum Ende noch ein Hinweis zu einem BMF-Schreiben vom 27.10. Da geht es zum Vorsteuerabzug bei nicht unternehmerischen Bruchteils. Gemeinschaften. Hier hat sich jetzt das BMF zu einer BFH-Rechtsprechung aus den Jahren 2014 und 2017 geäußert, also ja, schon geraume Zeit her. Und die Frage war eben immer, wenn eine nicht unternehmerische Bruchteilsgemeinschaft unentgeltlich einen Gegenstand einem Miteigentümer überlässt, ja, wird dann die Gemeinschaft per se zum Unternehmer? Ja oder nein? Das hat der BFH entschieden und auch jetzt die Finanzverwaltung sagt nein. Durch eine unentgeltliche Überlassung wird eine Bruchteilsgemeinschaft nicht zum Unternehmer. Auf die Frage, ob eine Bruchteilsgemeinschaft überhaupt Unternehmer werden kann, wird ausdrücklich durch das BMF nicht eingegangen. Das kann man jetzt nicht vielleicht inzident hier ableiten, aber das wäre vielleicht schon nochmal eine Aussage wert gewesen, denn das hatten wir jetzt ja auch die letzten Tage diskutiert. Das ist ja auch nicht ganz klar. Jetzt aber bei Eingangsleistungen, also für die Frage des Vorsteuerabzugs, hier hat BFH und BMF jetzt BFH entschieden und das BMF übernommen, dass eben in solchen Fällen nicht unternehmerische Bruchteilsgemeinschaft, der unternehmerische Bruchteilsgemeinschafter, also die natürliche Person, selbst als Leistungsempfänger gilt, ja, dass man da im Grunde genommen durch diese Bruchteilsgemeinschaft durchschaut und dass dann der Bruchteilsgemeinschafter seinem Anteil entsprechend eben einen Vorsteuerabzug geltend machen kann. Also das, das haben wir ja häufig in unserer Beratungspraxis und mag vielleicht auch Sie mal privat betreffen, wenn Sie mit Ihrem Ehegatten mal eine Immobilie kaufen und Sie vielleicht Steuerberatungsleistungen nebenberuflich oder hauptberuflich erbringen, ja, dann haben Sie da vielleicht einen teiligen Vorsteuerabzug auf Basis einer Rechnung, die an die Gemeinschaft gerichtet wurde. Also aus meiner Sicht sollte jetzt das geklärt sein, zumindest für den Vorsteuerabzug und ja, sollte dann letztlich jetzt auch für Erleichterungen sorgen. Gut, das waren unsere inhaltlichen Ausführungen. Jetzt habe ich noch einen schönen Hinweis, oder Herr Erdbrügger und ich und meine anderen Kollegen von unserer Praxisgruppe der indirekten Steuern. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie auch nächste Woche am 24. November am Mittwoch begrüßen dürften bei unserer Jahresendveranstaltung. Die findet jetzt aus gegebenen Anlässen leider immer noch virtuell statt, für Sie aber natürlich die Möglichkeit, sich auch kurzfristig und ohne Reisekosten einzuschalten. Jetzt im Anschluss schicken wir Ihnen nochmal ja sowieso unseren Link zum Video und da werden wir Ihnen dann auch nochmal einen Einladungslink zur Verfügung stellen. Also würden wir uns sehr freuen, wenn Sie auch da dabei sind. Das wird ein Stück weit auch mehr interaktiv sein. Da können Sie dann auch Fragen stellen und wenn es die Zeit dann zulässt, dann gehen wir da dann auch drauf ein. Und wir haben auch einen Vertreter der Finanzverwaltung dabei. Da freue ich mich sehr drauf, mich mit ihm so ein bisschen ja, auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, es wäre natürlich toll, wenn Sie da virtuell dabei wären. Gut, dann sind wir also am Ende unserer heutigen 18. Folge von MAST. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie uns auf LinkedIn mal ein Like dalassen oder auf sonstigen Social Media auch ein bisschen Werbung für MAST machen. Ja, das würde uns schlichtweg sehr freuen. Und jetzt möchten wir uns noch zum Schluss dann ganz herzlich für Ihr Zuschauen oder Ihr Zuhören bedanken. Und wir wünschen Ihnen eine schöne Woche beim nächsten Mal, kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, da sind Sie alle noch dabei. Am 21. Dezember hören wir uns wieder zu unserer 19. Folge MAST. Herr Erdrücker, ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche auch Ihnen eine schöne Woche. Bis bald. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
Tschüss.